Liebe Gemeinde, in den vergangenen 2 Jahren haben wir uns häufiger mit dem Judentum beschäftigt. Wir waren im Jüdischen Museum vor 14 Tagen, wir waren in der Synagoge in Frankfurt und haben dort erfahren, wie Jüdinnen und Juden ihren Glauben leben. Wir durften anwesend sein, als der Schrank mit der Tora geöffnet wurde. Wir konnten das Alte Testament, ein abgeschriebenes Exemplar, sehen und lesen und waren beeindruckt, welch hohen Stellenwert die Tora heute noch für Juden hat. Dabei wurde auch deutlich, wie Jüdinnen und Juden heute ihren Glauben leben und bezeugen, besonders in ihren Festen. Und Kinder haben darin auch einen großen Platz gefunden. Mich erinnert das immer an einen sehr bekannten Vers aus dem 5. Buch Mose 20. Dort heißt es: Und wenn dein Kind dich einmal fragt, warum hältst du die Gebote? Dann sollst du sagen. Und dann wird im 5. Buch Mose geschildert, dass die Jüdinnen und Juden gebeten werden, von dem ständigen Bemühen Gottes mit seinem Volk Zeugnis abzulegen. Und das machen die Juden bis heute, wie gesagt, ganz praktisch sogar in ihren Festabläufen. So bekennen sie ihren Glauben und auf diesem Wege geben sie ihren Glauben an die nächste Generation weiter. Die Frage stellt sich also, wie erleben wir als Christen denn diesen Alltag? Ich denke, wir sind ähnlichen Fragen ausgesetzt. Unter anderem der, dass Kinder uns fragen, warum müssen wir in den Gottesdienst gehen? Und was sagen wir dann? Wir finden keine vorgefertigten Texte im Neuen Testament. Vielmehr sind wir aufgerufen, ganz persönlich Antworten zu suchen und zu finden. Und da ist es eben sehr hilfreich, wenn wir uns auf Bibeltexte stützen können, die uns die Grundlagen des Glaubens vergegenwärtigen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass allein durch den Glauben, der uns Zuversicht gibt, durch die bedingungslose Liebe Gottes zu uns, wir als Nachfolger voller Hoffnung unser Leben gestalten können. Und wenn dies so ist, dann ist es sicherlich auch gut, sich an Bibeltexten zu orientieren, die uns eine Hilfe sind, eben bei dieser Frage, was die Grundlagen des Glaubens eben sind. Der Apostel Paulus vermittelt dies im Römerbrief, besonders in den Kapiteln 3 und 4, wenn es um den persönlichen Glauben geht. Da wird davon gesprochen, dass Menschen erlöst werden durch Jesu Tod und Auferweckung. Diese Themen haben wir sehr intensiv besprochen in den Bibelgesprächen in den letzten Wochen, die immer am Mittwochabend stattfinden. Dabei wurde sehr deutlich, dass Gottes vielfältiges Handeln groß ist an und mit uns Menschen. Ab Kapitel 5 spricht dann der Apostel Paulus die gesamte Gemeinde an und erläutert darin den Glauben an den Auferstandenen. Und diese ersten 5 Verse aus dem Römerbrief sind heute auch der Text, der als Grundlage, als Perikopentext, als Grundlage für viele Predigten in unserer Stadt und in unserem Land dienen. Und er ist überschrieben, dieser Text, mit den Worten: Der im Glauben Gerechte wird leben. Ich lese uns nun diesen Text. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns auf die Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Soweit dieser Text. Ich denke, dieser Text ist eine wohltuende Botschaft an die Christen in Rom, wie auch an uns. An uns als Menschen, die wir gerecht geworden sind durch den Glauben und die dadurch Frieden mit Gott haben. Dieser Zuspruch ist nicht zu steigern. Wir sind Menschen, die Frieden haben mit Gott, dem Schöpfer dieser Welt und der auch der Herrscher aller Völker ist. Das ist der Grund, weshalb wir Abendmahl feiern, nicht zerknirscht, bedrückt, sondern dankbar und froh feiern wir dieses Abendmahl als Gedächtnismahl, wie auch als Gemeinschaftsmahl. Als Gedächtnismahl, weil wir dankbar sind für den Grund des Glaubens und als Gemeinschaftsmahl, weil wir gemeinsam uns an Ostern und Karfreitag erinnern. So bedeutet dies bei Paulus Frieden mit Gott zu haben, eben auch nicht etwas Statisches. Es bedeutet, Gott ist an jedem Tag bei uns. Frieden bedeutet, dass wir Gott in der Nachfolge an unserer Seite wissen dürfen. Das ist Gottes Gnade im Alltag. Wir neigen dazu, diese Gnade als selbstverständlich anzusehen. Gottes Gnade darf aber niemals zur billigen Gnade werden, so wie es Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge beschreibt. Dieser Friede mit Gott, diese Gnade Gottes an uns, ist am Kreuz von Golgatha teuer erkauft worden. Und Paulus benutzt hier einen Begriff, über den es sich nachzudenken lohnt. Er benutzt den Begriff Zugang gefunden. Was bedeutet das bei Paulus? Welches Verständnis hatte er von diesem Begriff? Paulus war Jude. Er kannte das Gesetz. Er kannte die Tora und auch im Alten Testament kann man nachlesen, wie Juden Zugang zu Gott gefunden haben. Nach dem Verständnis der Juden wohnt Gott im Tempel. Wenn Juden in Gottes Nähe kommen wollten, mussten sie durch das Tor der Gerechtigkeit im Tempel gehen. Dort saßen die Torwächter und entschieden, wer in den Tempelbezirk einziehen durfte und wer draußen bleiben musste. Die Torwächter hatten die Befugnis, nach Prüfung der Gerechten ihnen Einlass zu gewähren oder auch sie abzuweisen. Im Psalm 118, Vers 20 steht, tut auf die Tore, dass hineingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Menschen hatten immer das Bedürfnis, in Gottes Nähe, in der Nähe ihres Gottes zu sein. Und ein Blick in die Religion zeigt, dass alle Religionen sich einen Gott vorstellen und ihr Leben so gestalten, dass sie eben ihrem Gott auch gefallen. Im Judentum gab und gibt es den Weg, die Gesetze zu halten. Die Tora steht an oberster Stelle. Paulus aber schreibt einen anderen Zugang zu Gott. Er schreibt in Vers 2, wir haben Zugang gefunden zu der Gnade Gottes durch Jesus Christus. Dieser neue Zugang durch Jesus Christus hat den alten abgelöst. Um eine Ahnung zu haben, was sich durch den neuen Zugang geändert hat, macht es Sinn, sich den Zugang in Erinnerung zu rufen, wie er im Alten Testament beschrieben ist. Die klarste und einprägsamste Beschreibung kann man im Psalm 15 lesen. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinen Nächsten nichts Arges tut und seinen Verfolgern nicht schmäht. Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber wer ehrt die Gottesfürchtigen. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wider den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Wenn man sich diese Hürden vor Augen führt, um zu Gott zu kommen, wird einem schlagartig klar, welche Gnade es ist, dass Christus uns diesen Zugang zu Gott ohne Werke, ohne Anstrengungen, sondern allein durch Glauben ermöglicht. Wir dürfen festhalten, das Christentum zeichnet sich dadurch aus, dass Gott sich den Menschen zuwendet. Vorbehaltlos, ohne Werke, ohne gute Taten, ohne Opfer. Im Christentum sucht Gott den Menschen und in allen anderen Religionen suchen die Menschen ihren Gott. Und deshalb rühmen wir Christus und deshalb rühmen wir Gott, weil wir Zugang zu ihm gefunden haben, den er uns eröffnet hat. Und auf den Begriff Zugang folgt in diesem Text der Begriff stehen lassen. Man könnte auch sagen, leben wir. Damit bringt Paulus zum Ausdruck, dass wir nicht nur leben, weil Gott uns in Christus einmal gnädig war. Nein, er will damit sagen, Jesus Christus, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sie begleitet uns durch unseren Alltag, durch unser Leben. Und das ist das, was uns rühmen lässt, weshalb wir Gott loben in Liedern, in Gebeten und in der Gemeinschaft untereinander. Das bedeutet aber nicht, dass es bei uns keine Niederlagen gibt. Ich glaube, jeder von uns, der heute Morgen hier ist, kennt aus seinem Erleben, aus seinem eigenen Leben Ereignisse, die ihn belasten. Kraft gekostet haben, vielleicht auch große Enttäuschungen man erlebt hat, die das Leben dann beeinträchtigen. Dazu gehört aber in der Regel auch, dass uns Hoffnung gegeben wurde, dass der nächste Schritt gelingt. Oft durch Menschen an unserer Seite, die wir Gottes Güte und durch die wir Gottes Gnade erfahren haben. Und die Hoffnung, die er uns schenkt, reicht über den Tag hinaus, ja, über unser Leben hinaus. Wenn wir von lebendiger Hoffnung reden, dann bekennen wir damit, dass unser Leben nicht im Tod endet, sondern dass unsere Hoffnung darüber hinausgeht. Bonhoeffer hat es vor seinem Tod in einem sehr prägnanten Satz bezeugt, als sein Todesurteil vollstreckt werden sollte. Er sagte, das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Und in dieser Hoffnung leben wir in dieser Welt. Das bedeutet, dass trotz aller Widrigkeiten des Lebens wir eben vor ihnen nicht gefeit sind. Wir haben sogar oft mit ihnen zu kämpfen. Das war auch zu Paulus Zeiten so und ist auch heute noch so. Und die Frage stellt sich, in welcher Hoffnung, in welcher Haltung wir diesen Widrigkeiten begegnen können. Paulus fasst das in drei Begriffen zusammen. Bedrängnisse, Geduld, Bewährung. Wenden wir uns diesen Begriffen zu. Bedrängnisse ist das einzige Wort, was hier im Plural verwandt wird. Es drückt die unterschiedlichen Arten von Bedrängnissen aus. Dazu gehören sicher körperliche wie seelische Krankheiten, aber auch Bedrängnisse, die durch Probleme in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, in der Gemeinde und darüber hinaus ausgelöst werden. Dies alles passt, fasst Paulus in dem Begriff Bedürfnisse, Bedrängnisse zusammen. Es zeigt mir, Paulus war auf keinen Fall lebensfremd. Er stand mitten im Leben und wusste, dass jeder Mensch, jeder Christ auch mit Problemen zu kämpfen hat. Er selbst hat dies zu großen Genüge erfahren. Selbst äußere Gewalt und Aufenthalt im Gefängnis gehört zu seinem Leben. Die Frage stellt sich daher, wie gehen wir heute als Christen mit diesen Bedrängnissen um? Lächeln wir Probleme einfach weg? Oder verbittern sie uns durch Sorgen und Nöte? Oder sind wir auch bereit, uns diesen Bedrängnissen zu stellen? Wenn wir bereit sind, uns diesen Bedrängnissen zu stellen, bedeutet es in aller Regel auch eine große Kraftanstrengung. Vielleicht auch das Suchen nach neuen anderen Wegen mit viel Kreativität. Und genau für einen solchen Weg brauchen wir einen wichtigen Baustein und der heißt Geduld. Ohne Geduld werden wir schwierige Wege verfolgen. nicht gehen können. Paulus schreibt dazu an die Gemeinde in Rom, dass Bedrängnisse Geduld bringt. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass Christus an unserer Seite Geduld bringen kann, auch in Situationen, in die wir hineingestellt sind. Wir wissen, dass uns gerade Geduld oft im Leben fehlt. Geduld aber ist notwendig, wenn wir in schwierigen Situationen wieder Hoffnung für neues Leben gewinnen wollen. Es ist über 40 Jahre her, dass ich mir beim Sport einen dreifachen Bänderriss zugezogen habe. Im Krankenhaus ging es nur um eine Frage. Wie lange dauert das hier? Wann komme ich wieder raus? Wann kann ich wieder Auto fahren? Wann kann ich wieder Fahrrad fahren? Wann kann ich wieder Tennis spielen? Der Arzt reagierte ganz gelassen und sagte zu mir: Herr Sager, diese Krankheit stand bei Ihnen nicht im Terminkalender. Aber so ist das Leben. Üben Sie sich in Geduld. Ich muss gestehen, Geduld ist mir da nicht einfach geschenkt worden. Geduld musste ich lernen. Ich musste lernen, und je länger es dauerte, umso mehr freute ich mich über die kleinen Schritte, dann wieder immer besser laufen zu können. Und dieser Lernprozess ist ein lebenslanger. In manchen Bereichen bin ich geduldiger geworden. In anderen Bereichen habe ich den Eindruck, immer noch zu ungeduldig zu sein. Und diese Prozesse, die Paulus beschreibt, mit Bedrängnisse, Geduld, enden für ihn in Hoffnung. Hoffnung für den nächsten Schritt, dass das Leben mit Jesus gelingt. Hoffnung, gewappnet zu sein bei zukünftigen Widrigkeiten oder auch Bedrängnissen des Lebens. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen uns diese Hoffnung ansehen, dass sie spüren, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Und vielleicht werden sie uns sogar danach fragen. Nicht unbedingt, warum gehst du in den Gottesdienst, aber vielleicht, warum schaust du hoffnungsvoll in die Zukunft? Dann ist es gut, wenn wir überzeugend sagen können, dass die Hoffnung, die Christus uns schenkt, eben besser ist und dass dies der Anker ist, der unser Leben hält. Wenn wir berichten können, dass bei allen Höhen und Tiefen für uns feststeht, dass wir daran nicht zerbrechen oder untergehen. Und dies genau deshalb, weil durch die geschenkte Hoffnung wir uns an Christus anlehnen dürfen. Er uns Halt geben wird und das auch tut. Warum das so ist, schreibt Paulus in Vers 5 in diesem Kapitel an die Römer. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Gestolpert bin ich über den Begriff ausgegossen. Wer einen Garten hat, weiß, dass die Pflanzen immer ausreichend Wasser benötigen. Gerade in heißen Sommern wird dies überdeutlich. Aber gerade in diesen Zeiten sind wir eben gehalten, Wasser zu sparen. Und eine effektive Methode ist die sogenannte Tröpfchenbewässerung. Dazu gibt es technische Vorrichtungen, die man im Garten verlegen muss. Und die Pflanzen erhalten dann nur so viel Tropfen Wasser, wie sie benötigen. Keinen Tropfen zu viel und keinen zu wenig. Leben mit Christus bedeutet etwas anderes. Nämlich genau das Gegenteil. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herzen. Gottes Liebe hat keine Begrenzung. Gottes Liebe fließt im Überfluss. Es ist mehr da, als wir aktuell benötigen. Und diese Liebe hat bewirkt, dass der Heilige Geist uns gegeben, dadurch, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde. Er zeigt uns die nächsten Schritte für ein gelingendes Leben. Dieser Heilige Geist, auf den Paulus in Vers 5 verweist, er ist die Kraft, die unser Leben begleitet. Darauf dürfen wir uns verlassen. Liebe Geschwister, in den Hinweisen für diesen Gottesdienst stand, dass das Thema der Predigt lautet: Erinnere dich. Paulus hat es geschafft, in nur 5 Versen die wesentlichen Grundlagen des Glaubens zu beschreiben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, egal wie lange wir Christen sind, dass wir uns Zeiten des Erinnerns gönnen, Zeiten des Erinnerns, um uns zu vergewissern, was macht unseren Glauben aus? Und dazu eben helfen sehr gut biblische Texte, weil diese in einer Klarheit und Schärfe beschreiben, was Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus anbietet. Zusammenfassend kann man es vielleicht so sagen: Durch Jesu Christi Tod und Auferstehung haben wir Zugang und haben wir Frieden mit Gott. Durch den Glauben haben wir Zugang zu Gott, dem Schöpfer, der uns eine lebendige Hoffnung schenkt für unser jetziges Leben, aber auch darüber hinaus. Und seine große Liebe ist eben ausgegossen in unser Herzen, damit wir durch den Heiligen Geist geleitet unser Leben zukunftsorientiert, hoffnungsvoll gestalten können. Genau in dieser Gewissheit dürfen wir Nachfolger sein, in dieser Gewissheit dürfen wir leben. Wir dürfen dankbar Christus bekennen. Und das dürfen wir den Menschen sagen. Dieses Evangelium dürfen wir den Menschen bringen, jeder nach seinem Vermögen, mit seinem Leben und mit seinen eigenen Worten. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.